7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam auf die Themen der Kalenderwoche 46. Die bringt eine Strategie- und Bilanzpräsentation in neuem Gewand bei Siemens und es gibt frische Zahlen zum dritten Quartal von der Bayern LB. Jetzt schauen wir aber erst einmal auf ein Ereignis, das in den vergangenen Tagen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Es gab nämlich eine gemeinsame Pressekonferenz von der Deutschen Telekom und Nvidia und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Franz Kongbui. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, das war ja ein, muss man sagen, Auflauf von einigen großen Namen da in dieser Woche. Es waren zugegen der CEO von SAP, Christian Klein, der deutsche Bankchef Christian Sewing, es war Digitalminister Carsten Wildberger vor Ort und Forschungsministerin Dorothee Bär und natürlich auch die Telekom und Nvidia, die nämlich zusammen eine industrielle KI-Cloud bauen wollen. Klingt erstmal gut und wichtig. Was steckt denn da genau dahinter?
Ja, es klingt ja erstmal nach einem Meilenstein, weil die beiden Akteure, vertreten durch Tim Höttges, den Telekom-Chef, und Jensen Huang, den Chef von Nvidia, die wollen im ersten Quartal nächsten Jahres eine KI-Cloud mit sage und schreibe 10.000 Hochleistungs-GPUs an den Start bringen. Und das Ganze soll die verfügbare Rechenleistung in Deutschland um 50% erhöhen.
Okay, das klingt nach einem ziemlichen Sprung. Was hat denn Tim Höttges gesagt? Er ist ja eigentlich ein Freund deutlicher Worte, wie man ihn so kennt.
Ja, tatsächlich. Er hat bei der Pressekonferenz in Berlin gesagt, dann gibt es für deutsche Unternehmen keine Ausreden mehr, KI nicht zu nutzen. Das ist mal eine klare Ansage.
Gibt es denn jetzt schon Unternehmen, die konkret sagen, sie möchten da bei dieser Telekom-Nvidia-Cloud dabei sein?
Ja, zumindest wurde erstmal Agile Robotics als erster Ankerkunde genannt. Die wollen die Infrastruktur für das Training ihres KI-Modells nutzen und sie sehen sich als führender Anbieter für KI-gestützte Robotik.
Das ist ja erstmal auch eine Zusammenarbeit Telekom-Nvidia, wo man sich fragen kann, wie kam es denn eigentlich dazu? Was weiß man denn über die Hintergründe?
Ja, offenbar wurde das Ganze initiiert von Nvidia-CEO Jensen Huang persönlich. Er sieht darin eine riesige Chance für Deutschland als wichtigstes Industrieland in Europa. Und das Ganze wurde in nur 6 Monaten mit der Telekom auf die Beine gestellt.
Gut, das wird Nvidia auch nicht ganz uneigennützig gemacht haben. Da geht es natürlich dann auch um Geschäftsinteressen. Jetzt kann man sich ja fragen, dieses erste Rechenzentrum soll in München entstehen. Bleibt es dann dabei oder ist das jetzt eher ein Anstoß?
Das ist eher ein Anstoß. Huang und Höttges sehen das als die erste Stufe. Sie rechnen mit Folgeinvestitionen in zweistelliger Milliardenhöhe. Und zur Finanzierung des ersten Ausbaus, rund 1 Milliarde Euro, wurde nur verraten, dass Geschäftsinteresse eine Umsatzteilung zwischen Telekom und Nvidia vereinbart worden ist.
Jetzt ist ja beim Thema KI und Cloud auch immer so ein bisschen die Frage, was steckt dahinter? Stichwort digitale Souveränität, wer ist involviert, wo liegen vielleicht Daten? Ich würde jetzt mal vermuten, dass da eher europäische Standards zum Tragen kommen dürften.
Ja, absolut. Höttges hat betont, keine Software von außereuropäischen Anbietern. Daten bleiben in Deutschland und betrieben wird das Ganze von T-Systems, während die Hardware von Nvidia kommt. Und er sagt, das sei besonders attraktiv für sensible Branchen wie die Verteidigungsindustrie oder auch Behörden.
Stichwort Behörden, es waren ja Politiker vor Ort. Wie haben die sich denn dazu geäußert?
Eher vage. Beide lobten das Projekt, aber es gab keine verbindliche Zusage zur Nutzung durch die öffentliche Hand.
Dann schauen wir mal, was daraus wird. Franz, danke dir. Wir sprechen gleich noch weiter. Am nächsten Donnerstag bringt Siemens die Zahlen für das jüngste Geschäftsjahr. Das endet bei den Münchnern am 30. September. Und was da wichtig wird, darüber spreche ich mit dem Leiter unserer süddeutschen Redaktion, Michael Flämig in München. Michael, schön, dass du da bist. Grüß dich.
Grüß dich, Sabine. Danke, dass ich wieder einmal im Podcast dabei sein darf.
Ja, freut mich. Michael, Siemens lädt dann also am kommenden Donnerstag zur Vorlage der Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr.
Ja, das stimmt. Aber Vorsicht, das Wort Jahrespressekonferenz ist tabu.
Okay, das Tabu hätte ich jetzt fast gebrochen. Warum denn das?
Ja, also Siemens modelt die klassische Bilanzvorlage zu einem Event um. Das neue Label dieser Veranstaltung heißt Siemens One Tech Strategy and Results.
Okay, das klingt natürlich erstmal vielversprechend. Jetzt kann man sich ja bei solchen Umbenennungen immer fragen, ist das letztlich alter Wein in neuen Schläuchen oder steckt da auch inhaltlich etwas mehr dahinter? Wie ist es denn hier?
Also das neue Label ist schon vielsagend. Die Results stehen im Titel an letzter Stelle. Eigentlich ist die Bilanzvorlage die Domäne des Finanzvorstands. Er rückt aber nun mit seinem Part in die zweite Reihe. Vorne steht ein CEO-Thema, Strategy. Und das Ganze dann noch garniert mit Siemens One Tech. Dies ist ein Ansatz, den der Konzern schon seit langem ventiliert, ohne ihn so richtig mit Leben füllen zu können.
Das klingt jetzt fast so ein bisschen so, als könnte man da auch so ein bisschen ein Vorstandsgerangel um Einflusssphären reinlesen.
Ja, da könntest du recht haben. Naja, der neue Ansatz sieht auf jeden Fall so aus. Journalisten und Analysten sollen im Auditorium gemischt werden. Das Sujet Strategie erhält vormittags eine prominentere Rolle und weitere Vorstände treten im Tagesverlauf auf. Die englische Sprache löst Präsentationen auf Deutsch ab. Dafür wird der Kapitalmarkttag gestrichen, der eigentlich im Dezember geplant war.
Jetzt hast du ja diese Veranstaltung bei Siemens in den vergangenen Jahren sehr ausführlich begleitet. Was hältst du denn von dieser Neuerung?
Also ich würde mal sagen, vorab ist das schwer zu beurteilen. Aber klar ist auch, Analysten und Journalisten gehen mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen an einen solchen Termin heran. Außerdem zieht sich das Treffen jetzt bis in den Nachmittag, beansprucht also enorm viel Zeit. Ob dies alles die Zufriedenheit der Rezipienten erhöht, wird sich weisen. Aber letztlich ist der Kapitalmarkt an Geschichtchen sowieso nicht so interessiert.
Jetzt ist aber ein Thema da, das durchaus den Kapitalmarkt und auch die Investoren sehr interessiert. Und das muss man sagen, schon seit mehreren Monaten. Siemens hält ja 71% an der Siemens Healthineers. Das ist ein Hersteller von Medizintechnik. Und es ist ja jetzt immer so die Frage, ob das noch lange so bleibt. Der Konzern hat ja schon erklärt, dass er prüft, ob man den Anteil vielleicht abschmelzen wird. Und da werden alle möglichen Varianten ventiliert bis hin zu einer möglichen Ausschüttung als Sachdividende an die Aktionäre. Was glaubst du denn, womit können die Investoren hier rechnen?
Die Zeichen stehen auf Abschied. Die interne Unterstützung für ein Festhalten an der Healthineers-Mehrheit schwindet. Aber schnelle und radikale Schnitte wären trotzdem eine Überraschung. Wenn der Siemens-Aufsichtsrat am 12. November tagt, also am Tag vor dem Bilanzevent, wird er eine Entscheidung treffen.
Und wenn du mal die Glaskugel polierst, was glaubst du, welche wird es sein?
Naja, also letztlich hat Siemens sehr gute Erfahrungen mit schonenden Maßnahmen gemacht. Das Paradebeispiel, das sich Anleger anschauen können, ist die laufende Trennung von Siemens Energy. Der Siemens Pensionsfonds steht immer für die Aufnahme von Aktienpaketen zur Verfügung und schrittweise Verkäufe am Kapitalmarkt lassen sich im aktuellen Börsenumfeld völlig geräuschlos umsetzen.
Das ist ja trotzdem eine Entscheidung von großer Tragweite. Da geht es ja immerhin um ein Multimilliardenprojekt, oder?
Naja, da hast du recht. Siemens Healthineers hat eine Marktkapitalisierung von rund 50 Milliarden Euro. Auch in anderer Hinsicht wäre es eine gewaltige Entscheidung, wenn Siemens den Konzern dekonsolidieren würde. Alleine die technische Umsetzung ist eine Herkulesaufgabe. Schließlich spielen im Medizintechnikmarkt auch Behörden eine wichtige Rolle.
Da hast du recht. Welche Folgen hätte es denn umgekehrt für die Siemens AG, wenn dann Healthineers mehr Eigenständigkeit hätte, perspektivisch?
Strategisch gesehen beendet der Konzern die Portfoliopolitik der vergangenen 10 Jahre. Denn Busch, der CEO, hält an der Bahntechnik fest. Operativ muss die Siemens AG die Frage beantworten, wie der verlässliche Kapitalfluss aus dem Healthineers-Geschäft ersetzt werden kann. Nur wenn die Investoren glauben, dass die Umwandlung in ein digitales Unternehmen einen verlässlichen Einnahmestrom bringt, wird die Siemens-Marktkapitalisierung steigen.
Jetzt ist das ja, könnte man sagen, so ein bisschen ein Schlusspunkt unter eine Neuordnung, die schon eine geraume Zeit läuft. Die hat letztlich noch der damalige Vorstandsvorsitzende Joe Käser angestoßen. Und meistens ist es ja so, wenn ein Kapitel endet, dann beginnt wieder ein neues und man startet die nächste Neuaufstellung. Wovon kann man denn bei Siemens ausgehen? Wird die auch demnächst sich ein neues Gesicht geben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich vermute, dass Vorstand und Aufsichtsrat lange über eine Antwort gebrütet haben. Letztlich aber ist die Zeit dafür vielleicht noch nicht reif. Denn das Healthineers-Geld muss erstmal irgendwo eingesetzt werden und noch ist unklar wo. Außerdem sind mit Matthias Rebellius und Ralf Thomas zwei Vorstände auf dem Absprung. Der CFO geht in den Ruhestand. Wahrscheinlich wird die Konzernstruktur, deren Änderung einst ja durchaus mal angedacht war, vorerst bestehen bleiben. Aber klar ist, dass es immer kleinere Änderungen geben wird, um die Effizienz zu erhöhen.
Jetzt haben wir ja schon viel über Strategy gesprochen. Der Titel hat ja auch noch den Aspekt Results. Wie sieht's denn da aus? Wie läuft es denn operativ bei Siemens?
Das vierte Quartal, also der Abschluss des Geschäftsjahres, dürfte kaum Überraschungen bringen. Denn der Konzern hatte zuletzt nicht korrigierend in die Erwartungen des Kapitalmarktes eingegriffen.
Kann man da schon ungefähr sagen, was das in Zahlen heißt?
Der Konzern stellt immer die durchschnittliche Erwartung von einem guten Dutzend Analysten zusammen. Und demnach ist der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr auf vergleichbarer Basis um 4,7% auf 78,8 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn würde demnach auf die Rekordhöhe von knapp 12 Milliarden Euro steigen und die operative Marge mit 15,6% wäre sehr vorzeigbar. Auf jeden Fall ist das vierte Quartal immer eine Periode mit starken Ergebnissen für Siemens.
Und wie schneiden dann die einzelnen Sparten ab?
Wir haben da ja im Wesentlichen zwei Kernsparten. Digital Industries hat sich auf jeden Fall erholt. Dort hat es ja längere Zeit vor allem im Geschäft mit Automatisierungstechnik Probleme gegeben, weil die Nachfrage aus China sehr gering war. Die operative Musik dürfte aber trotzdem auch im vierten Quartal im Segment Smart Infrastructure gespielt haben. Es profitiert weiterhin von den hohen Investitionen in Rechenzentren. Künstliche Intelligenz spielt also auch da mittelbar eine Rolle. Sicherlich gibt es aber auch irgendwann eine Normalisierung dieser Umsätze. Im Moment allerdings läuft es hervorragend.
Also Details dann am kommenden Donnerstag. Dann legt Siemens frische Zahlen vor, nicht als Jahrespressekonferenz, sondern als Strategy and Results Event. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Das war der Blick auf die wichtigsten Themen mit dem Leiter unserer süddeutschen Redaktion, Michael Flämig in München. Vielen Dank, Michael, für die Einordnung.
War mir ein Vergnügen, Sabine.
Und wir bleiben noch ein bisschen in Bayern, denn Franz, wir müssen noch über die Bayerische Landesbank sprechen. Die Bayern LB will am Donnerstag die Frage beantworten, wie gut das Geschäft in den ersten 9 Monaten gelaufen ist. Und ein paar Hinweise gibt es doch bestimmt schon, oder?
Ja, genau. Und zwar ziemlich stabil und robust stehen die da in dem Geschäft. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, das Stichwort Immobilienkrise und sinkende Zinsüberschüsse, hält sich die Bayern LB da wacker. Die Pleite von René Benko zum Beispiel hat zwar Spuren hinterlassen, aber offenbar nur oberflächliche.
Ja, das ist ja ganz interessant. Man hat ja oft auch so ein bisschen schon so eine Indikation nach den Zahlen vom ersten Halbjahr. Wie lief es denn bislang?
Ja, da lag das Ergebnis vor Steuern bei 751 Millionen Euro. Das sind dann zwar fast 200 Millionen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, aber damit liegt die Bayern LB trotzdem vor der LBBW aus Stuttgart, die, ich sag mal, lediglich 705 Millionen Euro vor Steuern gemacht hat.
Okay, das ist ja immer so ein bisschen das Battle da im Süden Deutschlands. Die andere wichtige Landesbank, die Helaba, ist ja auch mal noch eine ganz gute Benchmark. Wie sieht es denn da im Vergleich aus?
Naja, die bleibt natürlich klar dahinter. Allerdings trotz eines Gewinnanstiegs von 11%, aber sie kommt nur, in Anführungszeichen, auf 458 Millionen Euro vor Steuern.
Okay, also das heißt, in der Halbjahresbilanz die Bayern LB ganz gut unterwegs. Wie realistisch ist denn, dass man in München das selbstgesteckte Jahresziel auch erreichen wird?
Na, ziemlich realistisch. Mit den 751 Millionen aus dem ersten Halbjahr hat sich schon mehr als die Hälfte des Jahresziels erreicht. Das Jahresziel, das liegt in einer Spanne von 1 bis 1,3 Milliarden Euro. Allerdings muss man beachten, der Halbjahreswert lässt sich nicht einfach so verdoppeln. Das vierte Quartal ist traditionell etwas schwächer.
Und woran liegt das?
Ja, gegen Ende des Jahres will der Vorstand nochmal ordentlich Puffer aufbauen, um sich gegen erkennbare Risiken fürs kommende Jahr abzusichern.
Okay, also ein eher konservativer Ansatz. Risikovorsorge ist ja auch so ein Thema, wo man bei Banken immer mal draufschauen muss. Wie hat die sich denn bei der Bayern LB zuletzt verändert?
Die ist im ersten Halbjahr um rund ein Drittel gesunken auf 100 Millionen Euro. Im Immobilienbereich ging der Bedarf ja zurück, aber bei Unternehmenskunden ist er etwas gestiegen.
Was ja bei der Bayern LB auch immer ein Name ist, der fällt, ist DKB, das ist die Direktbanktochter. Die ist ja eigentlich immer so ein bisschen der Gewinnlieferant gewesen. Setzt sich das in diesem Jahr bislang fort?
Ja, auf jeden Fall. Also die DKB hat im ersten Halbjahr 561 Millionen Euro zum Konzernergebnis beigetragen. Das wird wohl im dritten Quartal nicht viel anders gewesen sein. Und bisher haben sie 3/4 des Gesamtgewinns beigesteuert.
Okay, also demnächst neue Zahlen von der Bayern LB. Am Donnerstag sind wir schlauer, ob sich die Entwicklung aus dem ersten Halbjahr so fortschreiben lässt. Auch sonst ist in den nächsten Tagen einiges los. Am Montag startet die 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen, die COP30 in Belém. Die wird bis 21. November dauern. Am Dienstag ist ein Feiertag im US-Anleihehandel. Und der Verband der chemischen Industrie veröffentlicht hier in Frankfurt den Bericht zum dritten Quartal. Am Mittwoch findet dann hier in Frankfurt die 19. International Financial Standards Conference statt. Es gibt den Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka Volkswirte. Und in Berlin startet der Handelskongress, der wird bis zum Donnerstag laufen. Donnerstag dann hier in Frankfurt die 8. DVFA Governance und Stewardship Konferenz. Es gibt ein Pressegespräch der DZ-Bank zum Jahresausblick 2026. Und in Karlsruhe, da entscheidet der Bundesgerichtshof über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die gibt es wie immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 46. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Ihnen alles Gute und kommen Sie gut durch diesen November. Er ist ein bisschen grau, Franz, bislang, ne?
Ja, aber manchmal kommt die Sonne ein bisschen durch. Das ist schon mal ganz nett.
Dann nehmen Sie diese sonnigen Momente mit und wenn Sie mögen, hören wir uns hier am nächsten Freitag wieder. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.